Ja, wie Peter schon gesagt hat, wollen wir heute weitermachen im Galaterbrief. Bevor wir das aber tun, möchte ich noch mal kurz einordnen, wo wir eigentlich gerade innerhalb des Briefes stehen. Der Apostel Paulus schreibt ja diese 6 Kapitel an einige von ihm selber gegründete Gemeinden in der heutigen Türkei, um sie im Wesentlichen an nur eine einzige ganz entscheidende Wahrheit zu erinnern, die wir gerade in den Liedern auch schon besungen haben, nämlich, dass kein Mensch jemals durch das, was er tut und ist, mit Gott ins Reine kommen kann, sondern allein durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Allein durch Vertrauen und Glauben darauf. Das ist die gute Nachricht. Ja, Vergebung, ja, Annahme von Gott, Frieden und Versöhnung mit ihm, ja, ewiges Leben, die Tatsache, dass Gott dich für gerecht spricht, das alles kann überhaupt nicht selber verdient werden und das muss es Gott sei Dank auch nicht, sondern es ist ein Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht und das wir nur im Glauben annehmen können. Ja, darum geht es im Galaterbrief und Paulus, ja, redet nicht lange um den heißen Brei, sondern er, ja, startet recht schnell und auch emotional in seinen Brief und sagt den Galatern direkt zu Beginn in Vers 6, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Ja, und dieses andere Evangelium, das brachten sogenannte Judaisten aus Jerusalem nach Galatien. Ja, sie untergruben die Autorität von Paulus als Apostel, um dann aber auch die Botschaft selbst in Frage zu stellen, die er gepredigt hatte. Ja, ist das überhaupt Wahrheit Gottes? Ja, Paulus war doch gar nicht 3 Jahre mit Jesus unterwegs wie die anderen Jünger. Ja, in welcher Autorität hat er euch überhaupt gesagt, dass nur der Glaube an Jesus rettet? Ja, die Judaisten sagten nämlich, ja, der Glaube an Jesus ist wichtig, keine Frage, aber jetzt, liebe Galater, wo ihr gläubig seid, solltet ihr dann schon auch noch zusätzlich unsere jüdischen Gesetze einhalten, ja, obwohl die Galater überhaupt keine Juden waren. Ja, ihr müsst euch beschneiden lassen, gewisse Speisegesetze und Feiertagsgebote penibel einhalten und viele weitere jüdische Zeremonien und Traditionen, um eben wirklich sicher sein zu können. Ja, und damit hatten sie die Galater verzaubert, wie wir es letztes Mal in Kapitel 3 gelesen haben, ja, in ihren Bann gezogen. Ja, Vertrauen auf Jesus, aber eben nicht darauf allein, ja, sondern auch noch auf mich selber. Und wir haben gesehen, dass so ein Evangelium kein anderes, sondern ganz einfach gar kein Evangelium mehr ist. Ja, keine frohe Botschaft mehr, die göttliche, befreiende und auch rettende Kraft besitzt. Ja, wollen wir etwas hinzufügen, so wird sie zerstört. Und das macht das Evangelium so einzigartig. Nämlich, dass, ja, weil es uns sagt, dass Gott selbst schon alles getan hat, um uns annehmen und gerecht sprechen zu können. Ihr Lieben, wo sonst finden wir sowas in dieser Welt? Ja, welcher Mensch, in dessen Natur es eigentlich liegt, es selber erreichen und in der Hand haben zu wollen, sollte sich so eine Nachricht ausdenken? Ja, und genau in diese Argumentation geht Paulus dann noch ab Vers 11 in Kapitel 1, wo er jetzt anfängt, aus seinem Leben zu erzählen, um deutlich zu machen, dass seine Botschaft eben nicht von Menschen, sondern von Gott höchstpersönlich stammt. Ja, er gibt Zeugnis davon, wie, ja, die persönliche Begegnung ihn völlig verändert hat. Ja, vom Terroristen zum Evangelisten, vom Gemeindeverfolger zum Gemeindegründer, von einem hasserfüllten und getriebenen Mann zu einem Mann, der voller Liebe und voller Frieden ist. Und wie Jesus ihm diese rettende Botschaft persönlich anvertraut hat, um sie unter anderem dann auch an die Galater weiterzutragen. Und dann berichtet Paulus weiter in Kapitel 2, wie er den anderen Aposteln dann erst viel später, ja, viele Jahre später begegnet ist, aber sie alle gemeinsam einig darin waren, dass alleine der Glaube an Jesus rettet. und sich zum Beispiel Titus nicht nochmal zusätzlich beschneiden lassen brauchte. Also die Apostel und Paulus, sie haben unabhängig voneinander dasselbe Evangelium von Jesus höchstpersönlich bekommen und wurden damit auch ausgesandt und beauftragt. Und im Rest von Kapitel 2 lesen wir dann am Ende, wie Paulus es war, der sogar den führenden Apostel Petrus zurechtweisen musste, als dieser von diesem Evangelium abgewichen war. Also Paulus verwendet hier erstmal knappe 2 Kapitel, um aus seinem Leben zu erzählen und auf diese Weise eben seine Autorität als Gesandter Gottes wiederherzustellen und den Galatern eben klarzumachen, das, was ich euch gepredigt habe, das ist kein menschlicher Gedanke. Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das stammt von Gott höchstpersönlich. Es ist Gottes Wahrheit. Und letztes Mal haben wir dann in Kapitel 3 gesehen, wie Paulus aufhört, von seinen Erlebnissen zu erzählen und stattdessen die Galater nach ihren Erlebnissen fragt. Er sagt, erzählt ihr doch mal, ja, wie habt ihr das denn damals erlebt, als Jesus euch begegnet ist? Hat er sich euch gezeigt, weil ihr auf einmal so ganz besonders gut die jüdischen Gesetze eingehalten habt, ja, plötzlich ganz besonders gute Menschen wart? Oder weil ihr die Verkündigung vom Glauben, das Evangelium gehört habt und dem Vertrauen geschenkt habt? Ja, letzteres war der Fall, haben wir gesehen. Und das, ihr Lieben, ist eben diese Argumentationskette bisher im Galaterbrief, in der sich Paulus größtenteils einfach auf seine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen und auch die der Galater stützte. Jetzt aber geht Paulus dazu über, Argumente aus der Bibel auszupacken. Er zitiert einige Bibelstellen und ihr Lieben, beides ist wichtig. Ja, Gottes geschriebenes Wort ist die absolute Wahrheit, an der wir all unsere subjektiven Empfindungen, ja, Erfahrungen, Eindrücke und Gedanken prüfen müssen. Ja, wer sich auf etwas stützt, was sich nicht mit der Bibel decken lässt, der lebt an der Wahrheit vorbei. Ja, auf der anderen Seite, ja, gilt dasselbe auch für, aber auch für denjenigen, der sich zwar auf die Bibel stützt, aber gleichzeitig Gottes Handeln in seinem Leben überhaupt nicht sieht. Ja, auch derjenige lebt am wahren Evangelium vorbei. Ja, also beides ist wichtig. Und so fängt Paulus jetzt an, biblisch zu argumentieren. Im nächsten Abschnitt lesen wir 6 alttestamentliche Zitate, um eben seine bisherigen Argumente zu bestätigen und den Galatern auch weitere Argumente dafür zu liefern. Ja, dafür, dass der Mensch nicht aus eigener Kraft, sondern alleine aus Glauben mit Gott versöhnt werden kann. Und einen dieser Beweise wollen wir uns heute anschauen und ja, dazu erstmal weiterlesen. Ja, Gottes Wort an uns heute persönlich aus Galater 3, die Verse 6 bis 9. Hier heißt es, gleich wie Abraham Gott geglaubt hatte und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat er sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Ja, also Paulus springt hier von den Galatern aus gesehen etwa 2000 Jahre und von uns heute aus gesehen etwa 4000 Jahre in der Geschichte zurück, um deutlich zu machen, dass Gott den Menschen schon immer nur auf diesem einen Weg mit sich versöhnt hat. Ja, vielleicht hast du bisher gedacht, dass es im Alten Testament irgendwie anders war und Gott Menschen durch Gesetzestreue gerettet hat. Aber ihr Lieben, wer das wirklich glaubt, der ja, hat noch nicht ganz verstanden, wer der Mensch eigentlich ist. und was Sünde eigentlich bedeutet und wie heilig Gott ist. Nein, es war schon immer dieser eine Weg, den Gott selbst vorgesehen hatte und der deswegen auch durch all die Jahrtausende hindurch keine Überarbeitung brauchte. Ja, es ist dasselbe Evangelium. Aber ja, genau das war der Vorwurf der Judaisten. Ja, sie sagten, Leute, schaut doch mal, ja, Paulus bringt euch eine ganz neue Botschaft, die das bisherige Wort Gottes komplett über Bord wirft. Aber er sagt jetzt hier oder entgegnet hier, nein, ihr Lieben, schaut doch mal, was hier steht in 1. Mose. Schaut doch mal, wie das bei Abraham war. Genauso war es schon damals bei ihm. Ja, es ist dasselbe Evangelium von Abraham bis ans Ende der Welt. Und lasst uns jetzt einmal zurückschauen, wie genau das damals mit Abrahams Glaube war, der ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, aber dann auch darauf, was es für uns bedeutet. Ja, was es für uns heute bedeutet, dass mit ihm alle Völker gesegnet werden sollen. Ja, lasst uns erstmal zurückschauen auf Abrahams Glauben. Und zwar haben wir gerade in Vers 6 gelesen, dass Abraham geglaubt hat und ihm das zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Ja, den Bericht dazu lesen wir in 1. Mose 11 bis 26. Wir werden uns nicht alles anschauen können, aber so die wesentlichen Schwerpunkte. Und was wir am Ende von Kapitel 11 zunächst einmal über Abraham erfahren, ist die Tatsache, dass er der Sohn von Terach, der Ehemann von Sarah und Bewohner der Stadt Ur in Chaldea war. Ja, das war eine Großstadt, ja, eine Hochkultur, eine Hochburg für ja, Fortschritt, aber auch religiöse Verehrung. Und aus dieser Stadt haben wir heute mitunter die ältesten archäologischen Funde. Ja, und das finde ich so genial. Ja, das ist hier keine ausgedachte Geschichte, sondern die Realität. Ja, beispielsweise hat man in Ur, in Chaldea, nicht eine der, sondern die älteste Gesetzestafel gefunden. Ja, den sogenannten Codex Ur-Nammu. Könnt ihr gerne mal googeln oder euch im Pariser Louvre anschauen. Da ist diese Rechtssammlung ausgestellt. Und ja, das zeigt uns irgendwo, dass schon vor 4000 Jahren, ja schon immer Menschen ja, sehr moralische Wesen gewesen sind, ja, die zwischen Gut und Böse, zwischen Recht und Unrecht, zwischen richtig und falsch unterschieden und auch nach Gerechtigkeit gestrebt haben. Ja, sonst würde man ja so einen Kodex nicht aufstellen. Aber das allein macht ja irgendwo schon deutlich, dass letzten Endes ja unsere eigenen Regeln und Lösungen nicht weiterhelfen. Ja, wenn wir uns das anschauen, in diesen 4000 Jahren, die bis jetzt vergangen sind, dann müssen wir uns doch eingestehen, dass ja, wir vielleicht technologisch Fortschritte gemacht haben, aber moralisch nicht wirklich weitergekommen sind, oder? Wenn man sich so manche Zustände heute anschaut. Und das macht eben deutlich, dass wir keine eigenen Lösungen brauchen, uns nicht selber helfen können, sondern einen Erlöser brauchen, oder? Und deswegen ist es auch so ein fataler Irrtum zu meinen, ja, mit unserer eigenen Moral vor dem viel heiligeren Maßstab Gottes bestehen zu können oder darauf zu spekulieren, dass er ein Auge zudrücken würde. Er hat doch meine Grundsätze gesehen, ja, wie ich die Würde aller Menschen hochgehalten habe. Keiner ist perfekt, aber alles in allem bin ich doch gut dabei. Nein, so ist es nicht, sondern ja, Paulus zitiert nur einen Vers später, in Galater 3, Vers 10, eine weitere alttestamentliche Stelle aus 5. Mose, wo es dann heißt, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Also bei Gottes moralischem Maßstab ist es wie mit einer Handynummer. Ja, dann kann alles richtig sein, bis auf eine einzige kleine Ziffer. Und es wird keine Verbindung zustande kommen. Ja, Adam und Eva wurden wegen einer Sünde aus dem Garten Eden verbannt. Ja, so heilig ist Gott. Und so zitiert Paulus dann auch im nächsten Vers aus Habakuk, wo er in Galater 3, Vers 11 schreibt, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Ja, das ist logisch, ja, völlig nachvollziehbar, das schafft keiner. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben, ja, durch Glauben an seinen Erlöser. Und wir sehen jetzt hier an Abraham, wie sein Glaube jetzt nicht damit begonnen hat, dass er einfach sagte, ja gut, Mensch, dann fange ich jetzt halt an den lieben Gott zu glauben. Das ist ja manchmal so die Vorstellung, habe ich heute den Eindruck, ja, dass man einfach anfängt, an die Idee Gottes zu glauben, ja, so wie man sich ihn eben vorstellt. Aber in 1. Mose 12 lesen wir dann, dass es bei Abraham genau umgekehrt war. Da heißt es nämlich in Vers 1, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Das heißt, Abrahams Glaube war nicht seine eigene Aktion, sondern vielmehr eine Reaktion. Ja, darauf, dass Gott sich ihm gezeigt und zu ihm gesprochen hat. Und Gott sagt jetzt hier Folgendes zu ihm. Er sagt, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Also wir sehen hier, dass Gott es ist, der sich Abraham zu erkennen gibt. Ja, Gott will ihn und durch ihn segnen. Ja, Gott ruft Abraham heraus aus seinem alten Leben. Es ist Gott, der ihn zu einem großen Volk machen will. Und ich habe mich an dieser Stelle gefragt, warum Gott sich ausgerechnet Abraham hier zuwendet. Ja, warum genau ihm? Warum spricht er zu ihm und nicht zu jemand anderem? Ja, war Abraham irgendwie besser als alle anderen? In Josua 24 lesen wir einen Hinweis darauf. Dort heißt es in Vers 2, da sprach Josua zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Stromes und sie dienten anderen Göttern. Auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Samen und gab ihm den Isaak. Also Abraham war höchstwahrscheinlich kein Vorzeigechrist, sondern stammte aus einer Familie, die ihre eigenen Gottesideen nahmen, ihren eigenen Gottesideen dienten und darauf vertrauten, dass sie dadurch gerecht würden. So ist das mit uns Menschen. Ja, wenn uns sich der wahre Gott nicht offenbart, werden wir immer eine eigene Gottesvorstellung in unserem eigenen Bilde schaffen. Ob sie nun religiös oder areligiös ist. Ja, dein Gottesbild kann auch ganz einfach das sein, dass er nicht existiert. Aber wir werden aus uns heraus niemals einen Zugang zum wahren, ja, zum echten und lebendigen Gott haben. Es sei denn, er schenkt uns diese unverdiente Gnade und zeigt sich uns persönlich, wie er es hier bei diesem Sohn eines Götzendieners getan hat. Die Lieben, wenn ich mir das so vor Augen halte, dann ist das doch so eine unglaubliche Gnade, dass ich und du, dass wir Gott erkennen durften, ja, dass sich der lebendige Gott dir gezeigt hat. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich diese Gnade erleben durfte. Ja, bis zu meinem 18. Lebensjahr hatte ich im christlichen Elternhaus und auch in der Gemeinde viel über Gott gehört. Aber es blieb bis dahin bei einer eigenen Gottesvorstellung. Ja, bis zu einem Abend, wo ich mit der Bibel am Schreibtisch saß und mir der lebendige Gott begegnet ist. Zu einem Zeitpunkt, zu einer Lebensphase, wo ich es eigentlich am wenigsten verdient hatte. Und er hat mich herausgerufen in ein neues Leben und mich mit so viel geistlichem Segen überschüttet. Ja, dank doch auch du Gott heute noch mal ganz bewusst dafür, wenn er sich dir gezeigt hat in deinem Leben, wenn er zu dir gesprochen hat. Was ist das für eine Gnade? Ich will aber auch alle diejenigen ermutigen, die vielleicht gerade noch auf der Suche sind. Ja, du wärst, ich bin fest davon überzeugt, du wärst heute nicht hier, wenn Gott dich nicht schon ziehen und etwas mit dir vorhaben würde, wenn er nicht zu dir sprechen und sich dir zeigen wollen würde. Ja, bitte ihn doch, dass er sich dir zeigt. Ja, denn wer mich sucht, von dem werde ich mich auch finden lassen, spricht der Herr. Ja, zuerst muss er sich dir zeigen, so wie er es hier mit Abraham tat, und zwar immer wieder. Ja, das lesen wir in Kapitel 12, Vers 1, aber dann auch in Vers 7. Ja, da erschien der Herr dem Abraham und sprach. In Kapitel 15, Vers 1, es geschah, dass das Wort des Herrn an Abraham erging. 1. Mose 17, Vers 1, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm. Dann ein Kapitel später, 18, Vers 1, und der Herr erschien ihm bei den Terebinden Mamres. Also es ist Gott, der Abraham hier suchte. Es ist Gott, der sich ihm zeigte. Gott ist hier der Held, der in seiner Gnade handelt, indem er, warum auch immer ausgerechnet, Abraham anspricht und herausruft in ein neues Leben. Und erst drei Kapitel später, nach dieser Offenbarung, lesen wir dann in 1. Mose 15, von dem, was Paulus den Galatern hier in Vers 6 schreibt. Nämlich wie Abraham dann auf Gottes Reden reagierte. Ja, Gott Glauben schenkte und ihm das zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Ja, ich will dich zu einem großen Volk machen, hatte Gott gesagt. Aber es verging einiges an Zeit, aber der Nachwuchs blieb aus. Ja, die Kinder kamen nicht. Und dann heißt es in 1. Mose 15, Vers 5, und er, also Gott, führte ihn, Abraham, hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Ja, also auch hier wird nochmal deutlich, dass ja, Abraham nicht an Gott einfach im Allgemeinen glaubte, an seine Existenz, sondern seinen ganz konkreten Verheißungen und Versprechungen und ja, Wesenszügen ganz persönlich. Ja, Abraham zeigt uns, dass rettender Glaube ein Vertrauen auf Gottes Handeln ist, ja, auf sein Eingreifen, auf seine Treue, auf seine Güte und Liebe, auf seine Kraft und nicht mehr auf die meine. Abraham war fast 100 Jahre alt und seine Frau Sarah unfruchtbar. Ja, sie konnten keine Kinder bekommen. Und schon gar nicht so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Ja, diese Verheißung hing also komplett an Gott und überhaupt nicht an Abraham. Und Abraham vertraute darauf, dass Gott allein diese Zusage wahrmachen würde. Und zwar genau in dem Augenblick, wo von Abraham selbst und von Sarah überhaupt nichts mehr zu erwarten war. Und das, ihr Lieben, das ist rettender Glaube. Ja, rettender Glaube bedeutet, dir deine völlige Unfähigkeit einzugestehen, dass du aus dir heraus vor Gott gerecht werden könntest und stattdessen deine ganze Hoffnung allein auf Jesus Christus wirfst, der ja und alles nur von ihm erwartest. Ja, Abrahams Zeugungskraft und Sarahs Mutterleib waren tot. Ja, ihr verheißener Sohn sollte also wie durch den Tod hindurch leben. Und ihr Lieben, genau so ist doch auch Gottes Sohn, Jesus Christus, unser verheißener Messias, durch den Tod am Kreuz hindurch zum ewigen Leben wieder auferstanden. Und deswegen heißt es in Römer 4, Vers 23, dass Abraham der Glaube angerechnet wurde, steht aber nicht nur seinetwegen in der Schrift, sondern auch unseretwegen. Auch uns wird der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet werden, weil wir auf den vertrauen, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der ausgeliefert wurde wegen unserer Verfehlungen und auferweckt wurde für unseren Freispruch. Gott sandte seinen Sohn, der das heilige Leben lebte, das wir niemals konnten, um letzten Endes für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Aber er ist nicht im Grab geblieben, sondern Jesus lebt und schreibt seine Gerechtigkeit jedem zu, der das anerkennt, der sein Vertrauen und seine Hoffnung ganz von sich selber wegwirft, allein auf ihn. Ja, so ein Glaube ist dem Wesen nach derselbe Glaube, den Abraham hatte. So ein Glaube bringt uns in dieselbe Stellung vor Gott wie ihn. Ja, in diesem Sinne gehören wir zur Familie Abrahams. Ja, die aus Glauben sind, diese werden Abrahams Kinder, schreibt Paulus den Galatern hier in Vers 7. Ja, in diesem Sinne sind wir mit Abraham gesegnet. Ja, so werden nun die aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Die Judaisten, die vertrauten darauf, auf ihre biologische Abstammung von Abraham. Aber Gottes Wort unterscheidet andauernd, ja, zwischen der leiblichen oder körperlichen, fleischlichen und der geistlichen Nachkommenschaft von Abraham. Und Jesus selbst sagt, dass nur diejenigen, die an ihn glauben, Abrahams wahre Kinder sind. Nicht die, die körperlich von ihm abstammen. Ja, nach Gottes Verheißung sollte Abraham also nicht nur Vater einer Nation, sondern aller Völker werden. Aller Nationen, nicht bloß Israel, nicht bloß für die aus der Beschneidung, wie Paulus die Judaisten an anderer Stelle nennt. Ja, zumal selbst Abrahams Beschneidung erst 2 Kapitel später erfolgte, ja, und seiner Rechtfertigung vor Gott auch nichts mehr hinzufügte, sondern ja, im Grunde genommen nur ein äußeres Zeichen dafür war, dass wir am inneren Herzen beschnitten werden müssen. Ja, am inneren Herzen gereinigt und geheiligt werden müssen. Das war ein Ausdruck dafür, dass unsere Sünde von uns weggetan werden muss und dass Gott selbst uns reinigen muss. Das war der Ausdruck der Beschneidung. Und woran Paulus die Galater hier eben erinnern will, ist die Tatsache, ja, dass es kein eigener Beitrag ist, sondern ja, der Abraham in diesem Moment die volle Erlösung Gottes zugeschrieben hatte, sondern im Grunde genommen nur die Anerkenntnis, dass von einem eigenen Beitrag überhaupt nicht die Rede sein kann. Und nur Gott allein dieses Versprechen der Nachkommenschaft wahrmachen kann und auch wird. Ja, und so darfst auch du, ja, da wo du gerade einfach bloß sitzt, im Glauben auf Gottes Reden heute reagieren, zum ersten oder einem weiteren Mal, indem du dir einfach eingestehst, dass ja auch du mit allem, was du beiträgst, nach wie vor schuldig vor Gott bist. Und dann Jesus all deine Schuld, aber auch all deine Hoffnung bringst und all dein Glauben und Vertrauen auf ihn und seine Gerechtigkeit legst. Ja, so unwürdig, wie du dich vielleicht gerade auch fühlst. Ja, finde dich Gottes Gnade genau da, wo du gerade bist und nicht da, wo du ja, vielleicht sein müsstest. Ja, so war es hier bei Abraham, der vermutlich ein Götzendiener war. Und erst recht war es so bei Paulus, der Christen ermordet hat, der Christen verfolgt hat. Und es ist eben dieses ja, Anvertrauen an Jesus Christus, das auch dich zu einem wahren Nachkommen Abrahams macht und dir Vergebung, Versöhnung, Frieden mit Gott, Befreiung von der Macht der Sünde, ein himmlisches Erbe, ewiges Leben, ja, den Heiligen Geist und so viel mehr himmlische Reichtümer zuteil werden lässt, ja, die in diesem Segen Abrahams beinhaltet sind, von dem hier die Rede ist. Ja, da, wo du bist, lässt Gott dir im Glauben all seine Gnade zukommen lassen, Aber dann wird Gott dich nicht dort lassen, ja, sondern er ruft dich heraus in ein neues Leben, hinein in ein herrliches, in ein geistliches und auch ewiges Leben zusammen mit ihm, so wie er es hier mit Abraham tat. Und ja, auch danach war Abraham ja nicht schlagartig ein perfekter Mensch, der alles richtig gemacht hat. Nein, auch er hat weiterhin Fehler gemacht. Auch er hat teilweise aus Unglauben gehandelt. Aber wir sehen, wie er im Glauben und in seiner Beziehung und auch in der Vertrautheit mit Gott immer mehr reifen und wachsen durfte. Ja, und das auch in seinem Leben immer mehr sichtbar wurde. Ja, bis dahin, dass er etwa 30 Jahre später sogar bereit war, diesen seinen verheißenen Sohn, der zwischenzeitlich geboren war, für Gott zu opfern. Ja, das lesen wir später in 1. Mose 22, wo es heißt, und es geschah nach dieser Begebenheit, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hinaus in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar. Und Abraham war tatsächlich gehorsam. Ja, selbst in so einer ja scheinbar sehr widersprüchlichen Prüfung vertraute Gott felsenfest darauf, dass Gott sein Versprechen der großen Nachkommenschaft dennoch einhalten würde. Selbst wenn es bedeuten würde, dass Isaak wieder zum Leben auferweckt wird. Und ich finde, das ist so ein gewaltiger Glaube, oder? Obwohl Abraham noch nie Zeuge einer so einer Auferweckung war. Aber wir lesen dann eben, dass Gott im letzten Moment für ein anderes Opfer sorgte, für einen Widder, der sich da im Gestrüpp festgesetzt hatte. Was auch schon ein Hinweis auf den Stellvertretertod Jesu ist. Und vielleicht befindest auch du dich gerade in so einer Prüfung, die dein Vertrauen und dein Glauben in Gottes Wesenszüge und Zusagen, die er dir gegeben hat, herausfordert, die das vielleicht ein bisschen auf den Prüfstand stellen und das Ganze auf die Probe stellen. Ja, vielleicht sind es Klassenkameraden in der Schule, die irgendwie so fies sind und dich ärgern. Oder Kollegen in der Firma oder im Studium, die dich herausfordern. Vielleicht ist es die Arbeit selbst. Ja, die Projekte bereiten dir Kopfschmerzen oder die wirtschaftliche Lage, die Sicherheit deines Jobs. Wie soll man die Familie versorgen und all die Rechnungen bezahlen? Wie soll das werden in 2 Wochen nach den Wahlen? Vielleicht ist es die Klausurphase, die nicht so gut gelaufen ist, wie du es dir erhofft hast und du weiche Knie bekommst. Vielleicht ist es auch einfach der Alltag insgesamt, der dir über den Kopf zu wachsen droht. Und irgendwie gerade vieles zusammenkommt. Vielleicht sind es Herausforderungen in der Familie, mit deinem Ehepartner oder den Kindern. Möglicherweise ist es aber auch Krankheit oder körperlicher Schmerz. Ja, eine Operation, die vielleicht bald ansteht. Oder die Tatsache, dass du ans Bett gebunden bist. Vielleicht der Verlust eines geliebten Menschen. Oder Einsamkeit, mit der du zu kämpfen hast. Oder vielleicht auch dieses brennende Anliegen für deine Kinder und Enkelkinder, die noch nicht im Glauben stehen. Vielleicht ist es aber auch der Dienst in der Gemeinde, der deinen Glauben gerade prüft, wo du dich vielleicht Woche für Woche in andere Menschen investierst, dich aufreibst, vorbereitest, machst und tust, aber irgendwie keine Frucht sichtbar wird. Vielleicht bist du aber auch herausgefordert, da wo du bist, dich einfach offen und treu weiterhin zu Jesus zu bekennen. Oder vielleicht ist es auch eigenes Versagen, das gerade an dir nagt, wo du irgendwie feststeckst, immer wieder fällst, gewisse Charakterschwächen und Sünden einfach nicht überwinden kannst und Denkmuster, ja, Dinge nicht konsequent loslässt. Oder vielleicht sind es auch einfach Zweifel, die deinen Glauben gerade auf den Prüfstand stellen. Ja, so wie es bei Abraham hier der Fall war. Aber ihr Lieben, selbst dann, wenn wir selber nichts mehr verstehen und wir mit unserer Kraft und unserer Weisheit völlig am Ende sind, ist Gott noch lange nicht am Ende. Noch lange nicht am Ende. Liebe Schüler unter uns, kennt ihr das? Ja, wenn es am Ende einer Schulstunde klingelt, ja, dann gibt es so manche Schüler, die direkt alles in den Rucksack packen und aufspringen. Ne? Und was sagt dann meistens der Lehrer? Sagt er, okay, ihr dürft rausgehen? Oder springt der Lehrer auf und sagt, halt, 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 stopp, stopp, stopp. Wer beendet den Unterricht? Nicht der Gong, oder? Ähnlich ist es beim Fußball. Ja, wie lange ist ein Fußballspiel? 90 Minuten. Aber ist das wirklich so? Ich habe es selten erlebt, dass die 90 das Spiel beendet. Nein, das macht der Schiedsrichter. Ihr Lieben, wenn alles so aussieht, als wäre es zu Ende, dann ist Gott noch lange nicht am Ende. Dann ist Gott noch lange nicht fertig, denn er hat das letzte Wort. Ja, wie ohnmächtig waren Abraham und Sarah, ein Kind zu bekommen. Ja, also da, wo es nichts mehr zu hoffen gibt, da ist Gott trotzdem noch lange nicht am Ende, sondern er macht seine Zusage wahr. Er wird es tun. Ja, vor 4000 Jahren hielt Abraham nur an Gott und seiner Zusage fest. Aber heute darf Abraham sehen. Ja, inzwischen ist unser einst kinderloser Glaubensvater bei Gott im Himmel und er sieht eine große Schar, die niemand zählen kann, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Ja, das lesen wir in Offenbarung 7. Ja, Gott hat seine Verheißung gehalten. Unzählbare Nachkommen wie die Sterne am Himmel. Ihr Lieben, Gott ist treu. Und er verändert sich nicht, sondern er hält, was er zugesagt hat. Und er verwirklicht seine Absichten, ohne auch nur irgendeinen Fehler zu machen. Auch wenn es vielleicht in deinem Leben scheinbar so scheint. Ja, wenn Gott Abraham vor 4000 Jahren gesagt hat, dass er dich in ihm segnen will. Wenn Gott selbst, Jesus, vor 2000 Jahren am Kreuz für dich gestorben ist, dann wird er dich auch jetzt nicht einfach hängen lassen, oder? Das ist unsere Hoffnung. Das ist so ein Segen, ja, den wir als Nachkommen Abrahams haben, dass wir uns in all unseren Kämpfen, Zweifeln und auch Schwächen ja, ganz unserem vertrauenswürdigen, unserem wohlmeinenden, unserem allweisen, unserem allwissenden, unserem allgegenwärtigen und guten Gott anvertrauen dürfen, ja, bis wir die Erfüllung all seiner Verheißungen und all seiner Zusagen leibhaftig, ja, mit unseren Augen sehen, schmecken und erleben werden, wenn wir eines Tages bei ihm sind, ja, in seiner Herrlichkeit. Er trägt uns durch, haben wir gerade auch gesungen. Er wird uns durchtragen. Vertraue dich doch heute, ja, in deiner Prüfung, in der du gerade steckst, nochmal neu ganz ihm an. Geh doch die Herausforderung mit ihm gemeinsam an. Geh doch mit ihm dadurch. Ja, und das wird dein Glauben stärken und deine Vertrautheit mit Gott noch auf ein ganz anderes Level bringen. Ja, wohin sonst sollten wir gehen, als uns Gott anzuvertrauen, diesem wunderbaren Gott, der zu seinem Bund steht. Ja, das sehen wir auch in 1. Mose 15, Vers 17, wo Gott den Bund mit Abraham schließt. Ja, damals war es üblich, bei so einer Bundesschließung ein Tier ja, zwei zu teilen, ja, und die beiden Tierhälften dann gegenüber hinzulegen, sodass in der Mitte ein Korridor frei war, in den ja, beide Bundesparteien dann quasi durchgegangen sind, um damit auszudrücken, mir soll das geschehen, was diesem Tier geschehen ist, wenn ich meine Abmachung nicht halte. Aber bei diesem Bundesschluss hier war es anders, denn nur Gott ging durch diese beiden Tierhälften. Nur Gott tat das. Und das drückt einfach aus, ja, dass er seine Abmachung hält, dass er dazu steht und er hat sie in Perfektion eingehalten. Und so sehen wir eben schon ganz am Anfang der Bibel, dass Gott es ist, dass Gott derjenige ist, der das Elend der Menschen sieht, der sich erbarmt und zuwendet, der herausruft, ja, der selber für ein Opfer sorgt und der den Bund schließt und auch erhält. Ja, er ist der Retter, er ist der Held unseres Lebens, unserer Weltgeschichte. Und was Gott damals mit einem einzigen Mann begann, das ließ er zu einem großen Volk, zu einer großen Nation werden. Denn ja, schon im Alten Testament war es nicht so, dass andere Nationen ausgeschlossen wurden. Das lesen wir nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ja, wir sehen beispielsweise, dass Rahab und auch Ruth aufgrund ihres Glaubens gerettet wurden. Und Gott sagt auch Israel, dass sie die Fremdlinge unter ihnen gut behandeln sollten. Also vielleicht könnte man das so sagen, dass im Alten Testament es eher so war, dass man gesagt hat, komm und seh, ja, kommt und seht. Und im Neuen Testament eher, geh hin und erzähle. Ja, heute ist es das Evangelium, das Gottes Kraft ist zur Errettung für jeden, der glaubt, mit dem wir als Nachkommen Abrahams, als Gottes Gemeinde, ja, ausgesandt sind. Ja, das ist der Weg, wie Gott Menschen in seine Familie einbezieht, sich offenbart und sie herausruft in sein Reich. Ja, vergangene Woche, ja, durften wir einige sternenklare Abende haben. Ich hoffe, ihr habt das genauso genossen wie ich und Gott dafür gepriesen. Und irgendwie hat mich dieser Gedanke jedes Mal bewegt. Wenn man so lange in den Himmel schaut, dann ist es ja so, dass immer mehr Sterne aufleuchten. Ich will jetzt nicht genau erklären, warum, aber jedenfalls hat es mich wirklich bewegt, diese Frage einfach, wer ist dieser Stern? Ja, wer ist diese Person, die da gerade aufleuchtet, die Gott vielleicht durch mich in seine Familie hinzufügen will? Ja, und denk auch du mal darüber nach in deinem Umfeld und gib dich da einfach Gott hin. Ja, als seine Kinder, als Abrahams Kinder sind wir gesegnet, um ein Segen zu sein. Ja, Gott will uns gebrauchen, um seine Verheißung an Abraham wahrzumachen. Ja, dass seine Nachkommenschaft wächst, unzählbar wie die Sterne am Himmel. Ihr Lieben, wenn ich mir das alles so vor Augen halte, dann staune ich einfach nur über Gott, über seinen Heilsplan, über seine Souveränität. Ich bin Gott so dankbar, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Und wenn du es noch nicht bist, dann, und Gott dich heute anspricht, dann darfst du im Vertrauen diesen Schritt heute machen. Nicht durch einen Beitrag, sondern einfach nur, indem du in deiner Bank sitzt und das tust. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch eine Gebetsgemeinschaft machen und auf Gottes Reden heute reagieren. Lasst uns dazu aufstehen. Ja, Herr, ich will dich auch anbeten für deinen wunderbaren Heilsplan, den du schon vor Grundlegung der Welt gefasst hast, den du mit Abraham begonnen hast und der auch heute noch gilt. Herr, ich danke dir für deine Gnade, die ich erleben durfte, dass du dich mir gezeigt hast, dass ich darauf im Glauben reagieren durfte, was du am Kreuz für mich vollbracht hast. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, welcher will, dass alle Völker mit dir versöhnt werden und gerettet werden. Und ich bitte dich für jeden, der hier sitzt und noch keinen Frieden mit dir hat, das Vertrauen noch nicht auf dich gesetzt hat, dass du diese Gnade schenkst, dass du nochmal ansprichst und dass im Glauben diese Entscheidung getroffen wird. Herr, ich bitte dich auch für jeden, der gerade aber auch schon lange im Glauben ist, so wie Abraham, schon 30 Jahre, und dann in eine Glaubensprüfung kommt. Du siehst unsere Umstände. Ich danke dir, dass du unsere Herzen, dass du uns, unser Leben ganz genau kennst und dass du dich nicht änderst, sondern dass diese Prüfungen eine Chance sind, um im Glauben an dich zu wachsen, dass du durchträgst, dass du zu deinen Verheißungen stehst, dass du treu bist. Und ich bitte dich, dass du ja, durch diese Predigt unseren Glauben einfach stärkst, auch in der kommenden Woche, Herr. Wir wollen uns dir jetzt ganz bewusst nochmal anvertrauen, die Herausforderungen, die uns bewegen. Herr, danke, dass du uns auf deinen Händen durchträgst. Amen.